Ja, guten Morgen, schön euch zu sehen. Und ich spreche noch mal ein kurzes Gebet. Jesus, ich möchte danken, dass du so bist, wie wir es gerade gesungen haben. Dass du der Gott bist, der bereit war, diesen Weg zu gehen und der uns verzeiht, der uns Hoffnung schenkt, der uns nahe kommt in dunklen Stunden. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt in deinen dunklen Stunden nahe sind, um zu verstehen, was es wirklich bedeutet, dass du gekommen bist. Es reicht nicht, wenn ich jetzt rede, sondern du musst reden und darum möchte ich dich bitten. Amen. Ja, Karfreitag. Heute geht es um die Kreuzigung und den Tod Jesu. Wir haben den Text aus Johannes 19 gelesen, einer von vier Evangelientexten, die die letzten 24 Stunden von Jesus sehr ausführlich beschreiben. Kein Ereignis im Leben Jesu wird so detailliert beschrieben wie sein Leidensweg. Für viele von uns heute eine dunkle und grausame Geschichte, bei der man sich fragt, muss das sein? Müssen wir uns wirklich jedes Jahr mit diesen blutigen Szenen auseinandersetzen? Um Karfreitag verstehen zu können und auch um den christlichen Glauben insgesamt verstehen zu können, kommen wir nicht um Jesus als den Gekreuzigten. So gern manche das tun würden. Wir kommen nicht um Jesus als den Gekreuzigten herum. Paulus schreibt am Anfang des ersten Korintherbriefs im zweiten Kapitel: Auch ich kam nicht zu euch, Brüder und Schwestern, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Paulus sieht im Gekreuzigten das Geheimnis Gottes. Nicht nur das, sondern auch Gottes Kraft und Gottes Weisheit, wie er es wenige Zeilen vorher und auch an anderen Stellen betont. Das heißt, um unseren Glauben zu verstehen, um das Evangelium zu verstehen, brauchen wir das Kreuz. Davon war Paulus überzeugt. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Text in Johannes 19 und auch die anderen biblischen Texte relativ wenige Details über die Kreuzigung an sich enthalten. Das liegt einfach daran, dass Kreuzigung damals etwas war, was so gut wie jeder kannte. So fremd, wie es für uns heute ist, so bekannt war es für die Leute damals. Viele hatten schon die ein oder andere Kreuzigung mit eigenen Augen gesehen. Und sehr wahrscheinlich hatte auch Jesus bereits als Kind oder als junger Mann eine Kreuzigung miterlebt. Das heißt, Jesus wusste, was da auf ihn zukommt. Und die Römer waren, wenn man so will, Profis bei der Kreuzigung. Es war die schmerzvollste Todesstrafe, die sie kannten. Sie hatten sie nicht selber erfunden, sondern von anderen Völkern und Kulturen übernommen. Aber sie hatten sie nochmal perfektioniert. Gekreuzigt wurden damals vorzugsweise Sklaven, um andere Sklaven von der Flucht oder anderen Vergehen abzuschrecken. Aber auch Aufständische und Hochverräter wurden auf diese Art und Weise hingerichtet, einfach um deutlich zu machen, dass solche Verbrechen die härteste Strafe verdient haben. Und wie dann eine Kreuzigung genau durchzuführen war, dafür gab es keine römischen Vorschriften. Das heißt, die römischen Soldaten, die für die Kreuzigung so abgeordnet waren, die hatten ein relativ hohes Maß an Freiheit, wie sie die Kreuzigung durchführten. Großes Maß an Freiheit, auch was die Brutalität anging. Wichtig war nur, dass sie die Verurteilten bis zum Tod bewachen und es zu keiner Flucht kommt. Der Tod trat meistens innerhalb von 3 Tagen ein, nicht aufgrund von Blutverlust durch die Nägel, es wurde nicht mal jedes Mal Nägel verwendet, sondern durch Ersticken. Körper sagt irgendwann ab, man bekommt wenig Luft, man beugt sich wieder auf und irgendwann lässt die Kraft nach, man sagt wieder ab. Es ist einfach ein grausamer Todeskampf. Und all das, diese ganze Qual, diese Schmerzen geschahen in der Öffentlichkeit. Man wurde nicht in irgendeinem Hinterhof gekreuzigt, sondern vor der ganzen Stadt, damit jeder es sehen konnte. So als würden wir einen Menschen zum Tode verurteilen und über dem Supermarkt aufhängen, damit jeder sieht, der vorbeigeht. Genau das wollten die Römer, dass man sieht, wofür die Strafe ist und dass man abgestreckt wird. Also Kreuzigung war damals eine verbreitete Hinrichtungsart. Und es gilt heute als historisch gesichert, dass Jesus von Nazareth auf diese Art und Weise hingerichtet wurde. Die Frage, die sich jetzt aber natürlich stellt, was ist an dem Tod von Jesus so besonders? wenn die Römer so viele Menschen als Teil ihres Strafvollzugs gekreuzigt haben. Was macht diesen einen Tod so besonders? Warum erinnern wir uns 2000 Jahre später noch an diesen einen, der gekreuzigt wurde? Nun, die letzten Worte, die Menschen sprechen, sind Worte, die man sich merkt. Viele können sich an die letzten Worte ihrer verstorbenen Eltern oder auch von Verwandten erinnern. So das Letzte, was einem vielleicht auch der Opa noch mitgegeben hat. Und es gibt auch ganze Bücher und Sammlungen von berühmten letzten Worten. Ich habe da im Internet auch ein bisschen recherchiert, gibt es echt unheimlich viel. Da gibt es auch Prozentangaben, wie wahrscheinlich das ist, dass es die letzten Worte waren. Also letzte Worte haben eine große Bedeutung. Und die letzten Worte, die Jesus spricht, können wir in den Evangelien lesen. Und es sind mehrere Sätze, eine Abfolge von Sätzen, bei denen uns nochmal deutlich wird, wer er eigentlich ist. Zum Beispiel haben wir es gerade gehört, er spricht zu seiner Mutter und zu einem seiner Jünger, das soll dein Sohn sein, das soll deine Mutter sein. Kümmert sich nochmal einmal um die Menschen, die ihm wichtig sind und die er zurücklässt. Oder Matthäus überliefert uns den Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sehr krasser, aber irgendwie auch ein sympathischer Satz. Denn Jesus kommt damit allen Menschen nahe, die sich von Gott verlassen fühlen. Ganz einfach, weil er in diesem Moment diese Verlassenheit auch spürt. Du bist nicht allein, wenn du dich von Gott verlassen fühlst. Und schließlich sagt er diesen letzten Satz, der, glaube ich, noch eindrücklicher ist als die anderen Sätze. Er sagt, es ist vollbracht. Damit hat unsere Textlesung geendet. Es ist vollbracht. Und nach diesem Satz stirbt er. Im Griechischen ist es nur ein einzelnes Wort. Tetelestai. Es ist vollbracht. Und dieses Wort heißt nicht nur, es ist vollbracht, sondern es ist wirklich komplett bis zum letzten Punkt fertig. Es gibt nichts mehr, was hiernach noch passieren kann. Es ist komplett erledigt. Und damals haben das zum Beispiel Diener benutzt. Ja, wenn ein Diener seine Aufgabe ausgeführt hatte, dann ist er zu seinem Herrn gegangen und hat gesagt, es ist vollbracht. Alles, was du mir aufgetragen hast, das habe ich jetzt erfüllt. Oder Priester haben es benutzt und haben damit gesagt, das Opfer wurde genauso durchgeführt, wie es durchgeführt werden muss. Ich habe mich an jede einzelne Vorschrift gehalten und es ist alles genau nach Plan verlaufen. Es ist vollbracht. Oder genauso konnten auch Künstler dieses Wort benutzen, wenn das Kunstwerk fertiggestellt war. Ja, so nach tagelanger, wochenlanger, monatelanger Arbeit tritt man so von seinem Kunstwerk zurück und sagt, es ist vollbracht. Endlich fertig. Ich muss nicht mehr dran arbeiten. Und schließlich auch bei Händlern, wenn ein Handel für beide Parteien zufriedenstellend über die Bühne gebracht wurde, wurde dieses Wort benutzt. Es ist vollbracht. Für beide Parteien passt der Deal. Der Deal ist in trockenen Tüchern. Was ist da jetzt eigentlich vollendet und komplett erreicht, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht? Meint er vielleicht einfach sein Leben, mein Leben ist vollbracht, im Sinne von, mein Leben ist jetzt zu Ende, ich bin erledigt? Nein, was Jesus hier meint, es ist vollbracht, weshalb ich gekommen bin. Es ist vollbracht, wofür ich geboren wurde. Mein Lebenswerk, mein Lebenskunstwerk findet am Kreuz seine Vollendung. Am Kreuz sagt Jesus, Mission completed. Ich denke, es fällt uns nicht schwer, Jesus als Vorbild zu sehen, wenn es um den Umgang untereinander geht. Jesus als ein Vorbild für liebevollen, respektvollen Umgang, vor allem auch mit Menschen, die einem fremd sind, die anders sind oder die weniger haben als man selbst. Oder Jesus als ein Vorbild im Umgang mit Menschen, die einem das Leben schwer machen oder die man einfach nicht mag. Stichwort Feindesliebe. Das sind sehr wichtige Richtungen, die Jesus uns gibt. Er fordert uns heraus mit seinem inspirierenden Beispiel. Er zeigt uns, wie Gott sich das Miteinander vorgestellt hat und welche Grundsätze in seinem Reich gelten. Und er lebt aus dieser engen Verbindung zum Vater im Himmel. Aber am Kreuz sagt er nicht, ich habe jetzt alles gesagt und vorgelebt, es ist vollbracht, jetzt seid ihr dran. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, jetzt habe ich alle Lehren weitergegeben, mein philosophisches Lebenswerk ist vollbracht und nun schaut zu, dass ihr es auch auf die Kette kriegt. Das sagt er nicht. Sondern Jesus versteht seine Kreuzigung als etwas, was ganz elementar zu seinem Auftrag dazugehört. Das Kreuz ist kein Unfall oder vorzeitiges Ende seiner Lehrtätigkeit, sondern er wusste, was er tat und dass es notwendig war. In Markus 10, 45 sagt er, denn auch der Menschensohn, und damit meint er sich selbst, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nochmal anders gesagt, Ethik und Spiritualität sind damit nicht unwichtig. Aber sie stehen nicht im Zentrum des christlichen Glaubens. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht das Kreuz, das, was Jesus Christus getan hat. Sein Leben und sein Sterben sind Kern unseres Glaubens. Es ist ganz wichtig, dass wir das an Karfreitag so deutlich hören, weil wir ganz oft andere Themen ins Zentrum stellen. Ethikfragen, Spiritualitätsfragen, das steht nicht im Zentrum. Das, was er lebt und das, was er im Sterben tut, das ist, was er uns zu Gott zurückbringt. Dafür ist er gekommen. Erlöste und befreite Menschen, das ist seine Sehnsucht und seine Mission. Aber warum ist es notwendig? Warum ist es notwendig? Ich sage es mal so, weil wir diejenigen sind, die Dinge nicht zu Ende bringen. Weil wir diejenigen sind, die Dinge nicht zu Ende bringen. Weil wir diejenigen sind, die uns oft mit halbem und unfertigem zufrieden geben. Weil wir diejenigen sind, die Baustellen haben im eigenen Leben und auch in den Beziehungen zu anderen. Manchmal fehlt uns die Kraft dafür, manchmal die Vision, um diese Baustellen in Angriff zu nehmen. Manchmal arbeiten wir an viel zu vielen Baustellen gleichzeitig und kommen deshalb nicht voran. Und manchmal geben wir die Hoffnung einfach auf und geben uns damit zufrieden, dass manches einfach nicht gut ist. Wahrscheinlich würde keiner von uns sagen, ich bin fertig. Ist alles gelungen. Keiner von uns würde sagen, meine Beziehungen sind umfassend gut, keine Baustellen mehr, es ist vollbracht. Sondern ganz oft leiden wir darunter, dass vieles einfach nicht fertig, nicht gut, nicht vollkommen ist. Wir alle haben eine Geschichte mit Zerbruch, mit Abbrüchen, mit Enttäuschungen, mit Verletzungen und mit Schuld. Für manches Leid und Unrecht in unserer Geschichte tragen wir selbst die Verantwortung. Treffen schlechte Entscheidungen, weil wir unsicher über uns selbst sind oder Angst haben vor der Reaktion anderer. Wir machen Beziehungen kaputt, weil es uns oft ausschließlich um uns selbst geht, um unseren Ruf oder unseren Erfolg. Wir verschließen unsere Augen vor den Problemen unseres Nächsten und auch dieser Welt, weil wir uns nur um unseren eigenen Wohlstand und unsere eigene Sicherheit kümmern. Wir reden schlecht über andere, um uns selbst besser zu fühlen. Oder wir grenzen uns von anderen ab, weil wir uns für etwas Besseres halten, für die, die das Leben selber meistern. Für anderes Leid und Unrecht in unserer Geschichte sind wir nicht selbst verantwortlich, sondern andere. Familie, Freunde, Klassenkameraden, Arbeits- und Vereinskollegen. Manche von uns erleben Väter und Mütter, die keine Geduld haben und einen Riesenanspruch, dem man niemals genügen kann. Manche von uns haben Eltern, die überbesorgt sind, die uns nichts zutrauen, die es uns in ihrer Kontrollsucht schwer machen, mutig und unabhängig zu sein. Andere haben unter ihren Geschwistern gelitten oder haben erlebt, wie sie in Schule oder auch am Arbeitsplatz gemobbt wurden oder gemobbt werden. Viele Verletzungen, die auch nach Jahren noch da sind. Enttäuschte Freundschaften, zerbrochene Partnerschaften, Missbrauch, verletzende Machtspiele und so weiter. All das in unterschiedlichster Form und Intensität Teil unserer vergangenen und aktuellen Geschichte. Manches durch einen selbst, manches durch andere verursacht. und häufigen Wechsel zwischen Opfer- und Täterdasein. Und was macht Jesus damit? Jesus setzt sich genau dieser Geschichte voll aus. Der Geschichte der Menschheit, deiner und meiner Geschichte. Er ist nicht distanziert. Er steht nicht erhabend und drohend darüber und sorgt durch Macht für eine neue Geschichte. Sondern er setzt sich dieser menschlichen Geschichte aus. Er erlebt sie selbst. Im Garten Gethsemane erlebt er Angst, Einsamkeit und Verzweiflung. Freunde, die zu müde sind, um ihm beizustehen. Er erlebt Verrat. Menschen, die sich gegen ihn verbünden, die ihn loswerden wollen, weil er sie und ihre Motive in Frage stellt. Freunde verlassen ihn, weil ihnen ihr eigenes Leben wichtiger ist. Und intensive, längere Freundschaft wird sogar verleugnet. Er wird gebunden, gefoltert, bespuckt, verspottet, gekreuzigt. Menschliche Brutalität, politische Machtinteressen, Hass, Egozentrik, Arroganz und Selbstgerechtigkeit, aber auch Gottverlassenheit. All das begegnet Jesus in seinen letzten Stunden. Die volle Breitseite menschlicher Geschichte. Und Jesus, kein Wort des Hasses. Kein Wort des Selbstmitleids. Kein Wort der Anklage. Kein Wort wie du mir, so ich dir. Sondern vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bis zum Ende Geduld. Bis zum Ende Vergebung. Bis zum Ende Barmherzigkeit und Gnade. Und bis zum Ende bedingungslose Liebe. Jesus, der Mensch gewordene Gott, erlebt deine und meine Geschichte. Eine Geschichte des Leides und eine Geschichte der Schuld. Und im Erleben dieser Geschichte setzt er deiner und meiner Geschichte einen Schlusspunkt. Er sagt, es ist vollbracht. Und er macht damit deutlich, ich kenne deine Geschichte. Ich kenne deinen Schmerz, deine Einsamkeit und deine Trauer. Ich kenne deinen Egoismus, deinen Neid, deine Überheblichkeit, deinen Hass, all das, was du tust und getan hast und wo andere unter dir leiden. Deine Selbstgerechtigkeit, dein Stolz. Ich kenne all das und ich nehme all das mit in meinen Tod. Ich, Gott, identifiziere mich so sehr mit euch Menschen, dass ich bereit bin, für euch und an eurer Stelle zu sterben. Ich beende diese leidvolle und schuldbeladene Geschichte, die durch andere und durch dich tagtäglich geschrieben werden. Und ich schenke dir eine neue Geschichte, eine gemeinsame Geschichte, eine Geschichte, die gut ist, die dich heil werden lässt, die dir Hoffnung und Leben schenkt, eine Geschichte, die kein Ende haben wird. Ich schenke dir eine ewige Geschichte. Jesus setzt am Kreuz hinter unsere Geschichte einen Punkt. Er schreibt sie zu Ende und sagt, es ist vollbracht. Er beendet unsere alte Geschichte ohne Gott, um diese neue Geschichte zu beginnen. Eine Geschichte, die von dieser heilsamen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch geprägt ist. Er fährt sozusagen das alte Betriebssystem herunter und löscht es, um ein neues Betriebssystem aufzuspielen und zu starten. Nicht mein Betriebssystem, sondern seines. Das steckt hinter diesem "Es ist vollbracht". Jesus weiß in diesem Moment, in dem er am Kreuz stirbt, ist dieser Moment erreicht, wo zwischen Gott und Mensch eine neue Verbindung möglich wird. Und darin liegt eine große Hoffnung für uns alle. Weil wir müssen nicht mehr dieser alten Geschichte folgen, sondern wir dürfen in einer neuen Geschichte leben. Das ist die Aussage des Kreuzes. Wir müssen nicht mehr dieser alten Geschichte folgen, sondern wir dürfen in einer neuen Geschichte leben. darf meine vergangene Geschichte mit all ihrem Schmerz und all ihrer Schuld loslassen und darf vertrauensvoll aus dieser neuen Geschichte leben, aus göttlicher Vergebung, aus göttlicher Wertschätzung, aus der Perspektive, dass Gott da ist, dass er mich sieht, dass er mir vergibt, dass er für mich ist und dass er mich annimmt, egal was passiert. Jesus bietet uns eine neue Geschichte an, eine Geschichte, die wir am Sonntag nochmal ausführlich feiern. Die Geschichte des Lebens, des neuen Lebens. Im Kreuz Jesu steckt so viel Hoffnung für meine Baustellen, für all das Unfertige in meiner eigenen Persönlichkeit und für all das Unfertige auch in meinen Beziehungen. Hoffnung für das Kaputte und Zerbrochene. Hoffnung für meine Ängste und mein Versagen. Und darin liegt auch die Gelassenheit, nicht mehr krampfhaft versuchen zu müssen, das Ziel selbst zu erreichen. Manchmal frage ich mich, ob wir als Christen wirklich das Kreuz schon verstanden haben. Mit Jesus ist plötzlich jemand in meinem Leben, der Dinge zu Ende bringen kann. Der ans Ziel kommt mit dem, was er sich vornimmt. Der nicht einknickt, wenn es schwierig und schmerzhaft wird. Sondern der durchhält und durchträgt, auch wenn ich nicht mehr kann. Jesus ist einer, der sagen kann, es ist vollbracht, es ist fertig. Das ist die Zuversicht, die Paulus hat, wenn er an die Christen in der griechischen Stadt Philippi schreibt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Ich bin ganz sicher, sagt Paulus, weil er so ganz überzeugt ist vom Kreuz. Ein Gott, der Dinge nicht nur anfängt, sondern sie fertigstellt. Und ich musste da immer wieder an die Hotels auf Teneriffa denken, die nie fertiggestellt wurden. Ich war vor 9 Jahren da und wir sind über die Insel gefahren und es gibt sehr, sehr viele Stellen, wo solche unfertigen Hotels stehen, unfertige Betonklötze. Man hat irgendwann angefangen, aber man hat sich verkalkuliert. Das Geld ist ausgegangen oder man hat sich verstritten. Der Bau wurde auf jeden Fall nie abgeschlossen. An mehreren Stellen finden sich wirklich solche verlassene Baustellen, teilweise mittendrin. Und es ist unheimlich teuer, die Dinge abzureißen und deswegen werden sie auch nicht abgerissen, weil nicht ganz so viel Geld da ist. Man sagt auch, es sind die Schandflecken von Teneriffa. Die gute Nachricht von Karfreitag ist, Gott ist anders. Was er anfängt, das bringt er auch zu Ende. Er verkalkuliert sich nicht. Er ist sich sicher mit dem, was er tut, dass er damit ans Ziel kommt. Und für mein Leben ist es eine wunderbare Botschaft, weil sich auch mein Leben immer wieder wie diese unfertigen Hotels anfühlt und nicht nur anfühlt, sondern oft auch so ist. Ich brauche diesen Gott, der mir vergibt und mir eine neue Geschichte schenkt. Ein Gott, der mir Leben einhaucht und mich zur Entfaltung bringt, wo sich Mangel, Resignation, Rückzug und Tod verbreitet haben. Ich brauche diesen Gott, der mich aus meiner Selbstsucht herausholt und mir Mut macht, mich dem anderen zu öffnen, ihm einen Platz in meinem Leben zu geben, dem anderen Gutes zu tun und auch dem anderen zu vergeben. Karfreitag, das Kreuz, erinnert uns daran, dass unsere Realität, unsere persönliche Geschichte oft den unfertigen Hotels auf Teneriffa entspricht, selbst und fremdverschuldet. Und Karfreitag, das Kreuz, erinnert uns auch daran, dass dafür Jesus, der Sohn Gottes, sterben musste. Dafür ist er gekommen. Das war seine Mission. Er ist es, der die Sünde der Welt trägt, um uns zu Gott und damit zum Leben zurückzubringen. Bevor Neues beginnen kann, muss Altes beendet werden. Wir waren und sind nicht in der Lage, es zu tun. Aber Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Ich habe es für dich vollbracht.